Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
Heute möchte ich mit Ihnen über das Prinzip des Säens und Erntens sprechen. Säen und Ernten. Was Sie vielleicht nicht darüber wissen, ist, dass es tatsächlich alle Lebensbereiche betrifft. Es spielt eine Rolle in unseren Beziehungen, in der Kindererziehung, bei der Arbeit und sogar in der Leiterschaft. Es berührt jeden Lebensbereich. Aber heute möchte ich mit Ihnen über dieses Prinzip speziell in Bezug auf unsere Finanzen sprechen. Schlagen Sie 2. Korinther 9 auf. Ich will kurz den Zusammenhang erklären und dann wollen wir lesen, was der Apostel Paulus zu sagen hat. Er schreibt unter der Inspiration des Heiligen Geistes an Christen, die in einer Stadt namens Korinth leben. Diese Gruppe ist Paulus vertraut. Er hatte 2 Jahre in dieser Stadt verbracht, um diese Kirche zu gründen. Er hatte mit ihnen gelebt und gearbeitet. In dem Abschnitt, den wir gleich lesen wollen, spricht er mit ihnen über eine Spendensammlung. Sie sammeln diese Spende, um sie einer Gruppe von verfolgten Christen in Jerusalem zu geben. Während Paulus über diese Spende schreibt, macht er interessanterweise fast eine Art Nebenbemerkung, in der er einige Prinzipien erklärt, die Gott in die Struktur des Universums eingewebt hat und wie Gott diese Prinzipien in Bezug auf unsere Finanzen anwendet. Das ist der Zusammenhang unseres heutigen Bibeltextes. Ich will beim Lesen einige Dinge hervorheben, aber Sie werden sehen, dass ein Prinzip besonders in den Vordergrund tritt. 2. Korinther 9, wir beginnen ab Vers 6. Paulus schreibt: Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht, und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. In der Schrift heißt es, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun, und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Bitte lassen Sie Ihre Bibel hier geöffnet. Wir wollen diese Bibelstelle während der Predigt immer wieder heranziehen. Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass ich versucht habe, dieses Prinzip in diesen Versen hervorzuheben. Paulus erwähnt mehrfach das Prinzip des Säens und Erntens. 9-mal benutzt er Wörter, die damit zu tun haben. Wenn wir diese Begriffe hören, denken wir sofort an die Landwirtschaft. Wir wissen, wenn man Samen in den Boden sät, hat Gott sie dazu bestimmt zu wachsen und Früchte zu tragen. Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, stellt dieses Prinzip des Säens und Erntens in den Kontext unserer Finanzen. Heute möchte ich 3 Saatprinzipien vorstellen, die wir in diesem Text sehen. Eine kleine Vorwarnung. Jedes dieser 3 Prinzipien wird Ihnen recht bekannt vorkommen. Sie werden denken, im Ernst? Die Prinzipien sind sehr simpel. Aber obwohl sie offensichtlich sind, wenden viele von uns sie leider nicht in ihrem Leben an, besonders im Bereich unserer Finanzen. Hier ist das 1. Prinzip. Man erntet, was man sät. Einige von Ihnen denken jetzt, im Ernst? Ich habe es Ihnen ja gesagt, es ist simpel. Sehen Sie mal. Die Bibel mahnt in Galater 6, Vers 7, täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Es ist das einfache Prinzip des Säens und Erntens. Wenn man Apfelsamen sät, was bekommt man dann? Äpfel. Wenn man Tomaten will, was muss man tun? Man muss Tomatensamen pflanzen. Es ist wieder dieses Prinzip, dass man erntet, was man sät. Es ist ein Gesetz, das Gott bei der Schöpfung aufgestellt hat. Ich will Ihnen das mal in 1. Mose zeigen. Ich verspreche Ihnen, ich komme gleich zum Punkt. In den Versen 11 und 12 lesen wir: Dann sprach er, auf der Erde soll Gras wachsen, und sie soll Pflanzen hervorbringen, die Samen tragen, und Bäume voller unterschiedlichster Früchte, in denen ihr Same ist. Und so geschah es. Auf der Erde wuchs Gras sowie Pflanzen und Bäume, die Samen trugen. Und Gott sah, dass es gut war. Gott hat dieses Prinzip in das Universum eingebaut. Es gilt nicht nur für die Landwirtschaft, sondern für alles. Man erntet, was man sät. Beispielsweise auch in der Ehe. Hier in der Kirche gibt es eine Geschichte von einer Frau, die Rat für ihre Ehe suchte. Ich glaube nicht, dass ihr Mann zu dieser Zeit Christ war. Ihre Ehe war unglaublich schwierig geworden, fast unerträglich. Sie suchte Rat und wurde auf eine bestimmte Bibelstelle hingewiesen, Lukas 6, wo Jesus sagte, gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Im Zusammenhang geht es um Liebe und Vergebung. Gebt und ihr werdet bekommen. Diese Frau nahm diesen Rat an und beschloss, Gottes Wort in ihrem Leben und ihrer Ehe anzuwenden. Sie begann, Samen der Liebe und Vergebung gegenüber ihrem Mann zu säen. Er benahm sich daneben und sie dachte, es ist nicht leicht, aber ich sähe weiterhin Samen der Liebe und Vergebung. Bevor sie sich versah, konnte sie berichten, Gott hat meine ganze Ehe verändert. Sobald ich anfing, diese Samen zu säen und Gottes Wort in meinem Leben anzuwenden, veränderte sich die Atmosphäre in unserem Haus. Es ist fast so, als wäre mein Mann ein völlig anderer Mensch. Sie gab Gott dafür viel Lob und Ehre. Aber hier ist der Punkt. Säen und Ernten ist nicht nur eine Sache der Bauern. Es ist ein Prinzip, das Gott in das Universum eingebaut hat. Beachten Sie dies. Paulus verwendet es im Kontext unserer Finanzen. Er spricht darüber im Zusammenhang mit Geld. Im Wesentlichen sagt er den Christen in Korinth und uns als heutige Kirche, wenn ihr Finanzen ernten wollt, müsst ihr Finanzen säen. Schauen wir zurück auf unseren Abschnitt, 2. Korinther 9, Vers 6. Paulus schreibt, denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Man erntet, was man sät. Wir müssen dieses Prinzip des Säens und Erntens im Kontext unserer Finanzen anwenden. Wenn wir wenig säen, ernten wir wenig. Wenn wir viel säen, ernten wir viel. Einige von Ihnen hören das und denken, meinen Sie damit, dass Paulus ein Wohlstandsevangelium gelehrt hat? Dass es nur darum ging, Geld zu verdienen und Reichtümer vom Himmel fallen zu sehen? Nein, überhaupt nicht. Paulus lehrt kein Wohlstandsevangelium. Für diejenigen, die neu in dieser Diskussion sind oder nicht in der Kirche aufgewachsen sind, lassen Sie mich kurz erklären, was das ist. Es gibt eine falsche, geistlich zerstörerische Lehre, die Wohlstandsevangelium genannt wird. Sie geht im Wesentlichen so. Gott existiert als kosmische Piñata und unser Glaube funktioniert wie der Stock. Je mehr Glauben wir haben, desto mehr Geld und Preise können wir von Gott einsammeln. Je reicher wir sind, desto gerechter und glaubensvoller sind wir. Und je ärmer wir sind, desto weniger Glauben haben wir. Das Problem dabei ist die Bibel. Denn die Bibel ist voll von Menschen, die einen riesigen Glauben hatten, aber am Ende sehr wenig auf dem Bankkonto hatten. Im Reich Gottes jedoch reich sind. Will Gott uns beschenken? Ja, ohne Frage. Ich glaube das von ganzem Herzen. Die Bibel lehrt uns, dass Gott uns beschenken will. Aber wenn Sie sich nur auf finanziellen Segen konzentrieren, werden Sie sehr enttäuscht sein. Denn Finanzen stehen ziemlich weit unten auf der Liste der guten Dinge, die Gott ihnen geben möchte. Denken wir an ein paar gute Dinge, die Gott uns gegeben hat. Wie etwa, dass er uns seinen Heiligen Geist gegeben hat, der in uns lebt und unter uns wohnt. Wie etwa, dass er uns das Geschenk des Friedens gegeben hat, das alles menschliche Verstehen übersteigt und nicht von Umständen abhängig ist. Wie etwa, dass wir jeden Morgen aufwachen und Atem in unseren Lungen haben. Jeden Tag überhäuft er uns mit Gutem, mit einer frischen Versorgung seiner Gnade und Barmherzigkeit. Hören Sie zu, wenn finanzielle Versorgung alles ist, was Sie suchen, werden Sie nicht nur enttäuscht sein, sondern ich sage Ihnen, Ihr Gott ist zu klein. Ein weiteres Problem mit der Lehre des Wohlstandsevangeliums ist folgendes. Der Fokus liegt ausschließlich auf den Gaben und nicht auf dem Geber. Wenn wir uns nur auf Gottes Geschenke konzentrieren, kommen wir an einen Punkt, an dem wir Gott nicht mehr wollen. Wir wollen nur noch das, was er uns geben kann. In dem Moment, in dem wir mehr Verlangen nach den Dingen als nach Gott haben, haben wir den Faden verloren, und zwar in großem Stil. Wir folgen Jesus nicht, weil er unser Leben besser macht. Nein, wir folgen Jesus von ganzem Herzen, weil er besser ist als das Leben. Hören Sie, wenn wir ihm folgen, haben wir das Versprechen, dass wir ihn bekommen. Verstehen Sie das? Wir bekommen ihn. Das geschieht durch die Gegenwart seines Heiligen Geistes in unserem Leben. Er ist unsere große Belohnung. Alles andere ist zweitrangig. Das Wohlstandsevangelium ist eine so zerstörerische Lehre, die viele dazu veranlasst, ins gegenteilige Extrem zu rutschen, und zwar ins Armutsevangelium. Das ist im Grunde die Einstellung oder Denkweise, die besagt, je ärmer man ist, desto heiliger ist man. Und je reicher man ist, desto sündiger und korrupter muss man sein. Verstehen Sie mich nicht falsch, manchmal kann das der Fall sein. Aber nach Gottes Maßstab ist der entscheidende Maßstab zwischen Gut und Böse in Bezug auf Finanzen nicht reich und arm. Es ist Großzügigkeit und Gier. Wie viele von Ihnen wissen, dass es reiche Menschen gibt, die unglaublich großzügig sind? Und Arme, die unglaublich gierig sind. Ebenso gibt es arme Menschen, die unglaublich großzügig sind, und reiche Menschen, die unglaublich gierig sind. Nach Gottes Maßstab geht es nicht um reich oder arm, sondern ob man großzügig oder gierig ist. Haben Sie eine Ewigkeitsperspektive. Vergessen Sie nie, dass die Dinge dieser Welt vergehen und dass nur die Dinge, die wir für Gott, für andere Menschen, für das Reich Jesu und seine Herrlichkeit tun, in der Ewigkeit Bestand haben werden. Und das ist nicht der teure SUV oder das große Eigenheim. Verstehen Sie, wir lehren kein Wohlstandsevangelium. Wir glauben auch nicht an ein Armutsevangelium, sondern wir glauben an ein Versorgungsevangelium. Wenn wir Gott unser Erstes zurückgeben, verspricht er, dass er unsere Bedürfnisse stillt und uns segnet, damit wir ein Segen für unsere Mitmenschen sein können. Noch einmal, man erntet, was man sät. Das ist das erste Saatprinzip. Hier ist das zweite. Man erntet, nachdem man gesät hat. Schauen Sie sich die Reihenfolge an, die Paulus festlegt. Zurück in unserem Text in 2. Korinther 9, Vers 6. Denkt daran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, wird auch viel ernten. Das Säen kommt vor dem Ernten. Paulus kehrt diese Reihenfolge nie um. In Vers 7 erwähnt Paulus den Akt des Gebens und sagt dann in Vers 8, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Das Geben geht der Versorgung voraus, nicht umgekehrt. Warum ist das so? Weil man erntet, nachdem man gesät hat. Stellen Sie sich einen Bauern vor. Er bereitet alle seine Erntemaschinen vor, seinen Traktor, seinen Mähdrescher. Er hat alles aufgetankt. Und dann sitzt er nur da. Er schaut auf das Feld, aber das Feld ist leer. Der Grund, warum das Feld leer ist, ist, dass er keine Samen gesät hat. Wir würden zu diesen Bauern hingehen und fragen, was machen Sie da? So funktioniert das nicht. Man erntet, nachdem man gesät hat. Einige von Ihnen glauben, was die Bibel über den Zehnten und Großzügigkeit sagt. Sie wollen gehorchen, aber haben Angst, sich den Zehnten nicht leisten zu können. Sie werden sich den Zehnten niemals leisten können, bis sie anfangen zu geben. Warum? Weil sie nach dem Säen ernten. Noch einmal, ich weiß, dass Menschen unruhig werden, wenn man in der Kirche über Geld spricht. Lassen Sie mich schnell etwas Theologisches über die Sichtweise von Geld sagen. Es gibt drei Arten, wie Menschen Geld betrachten, und das wird auch in der Bibel gelehrt. Hier ist die erste Art, wie Menschen Geld betrachten. Was mir gehört, gehört mir. Das nennt man Egoismus. Als Menschen, die Jesus nachfolgen, dürfen wir nicht in diese Kategorie fallen. Die zweite Art ist, was dir gehört, gehört mir. Das nennt man Stehlen. Auch hier dürfen wir als Nachfolger von Jesus nicht dazugehören. Die dritte Art ist, was mir gehört, gehört Gott. Das nennt man Verwaltung. Verwaltung bedeutet, Gottes Gaben auf Gottes Weise zu Gottes Ehre zu verwalten. Im Kontext unserer Finanzen müssen wir anerkennen, dass alles, was wir haben, von ihm kommt und letztendlich ihm gehört. Er gibt dem Sämann Samen. Deshalb weist uns die Bibel an, den Zehnten zu bringen, nicht zu geben. Weil wir Gott nur zurückbringen können, was ihm bereits gehört. Tatsächlich wird in der Bibel immer bringen oder zurückgeben verwendet, nie geben. Für diejenigen, die den Begriff Zehnter noch nicht kennen, der Zehnte bedeutet 10%. Und biblisch gesehen sind es die ersten 10% unseres Einkommens. Einige reagieren seltsam, wenn der Pastor über den Zehnten spricht. Und manchmal höre ich, Harrison, das ist doch das Alte Testament. Wir sind unter Gnade, nicht unter dem Gesetz. Ich muss keinen Zehnten geben. Darauf antworte ich, ja, wir sind unter Gnade. Danke, Jesus, für den neuen Bund und dass unsere Finanzen nichts mit unserer Errettung zu tun haben. Ich kann mir die Errettung nicht verdienen. Ich kann mir kein richtiges Verhältnis zu Gott erkaufen. Es ist ein Geschenk seiner Gnade. Wir leben nicht unter dem Gesetz, sondern unter einem neuen Bund. Aber ich habe ein paar Fragen an Sie. Wenn Sie denken, dass der Zehnte zum alten Bund gehört und jetzt nicht mehr gilt, hier ist die erste Frage. Wussten Sie, dass der Zehnte 600 Jahre vor dem Gesetz etabliert wurde? Der Zehnte wurde praktiziert, bevor das Gesetz überhaupt ins Spiel kam. Abraham brachte den Zehnten aus Glauben ins Haus Gottes, wo Melchisedek Priester war. Das kann man in 1. Mose 14 nachlesen. Abraham praktizierte den Zehnten, bevor das Gesetz es verlangte. Dann springen wir ins Neue Testament zum neuen Bund. Im Römerbrief, der uns betrifft, werden wir angewiesen, nicht bloß angeregt, den Fußstapfen des Glaubens Abrahams zu folgen. Der Punkt ist, nur weil wir jetzt einen neuen Bund haben und unter Gnade stehen, bedeutet es nicht, dass die Prinzipien des Gesetzes tot und vergessen sind. Nein, sie sind immer noch wichtig. Zum Beispiel, wenn etwas unter dem Gesetz richtig war, ist es jetzt unter der Gnade falsch? Lassen Sie uns das kurz kritisch betrachten. Wenn es unter dem Gesetz richtig war, unsere Eltern zu ehren, und wenn es richtig war, den Sabbat zu halten, sind diese Dinge jetzt unter der Gnade falsch? Nein, natürlich nicht. Wir müssen diese Dinge immer noch tun. Drehen wir das Szenario um. Wenn etwas unter dem Gesetz falsch war, wie Mord oder Ehebruch, sind diese Dinge jetzt unter dem neuen Bund unter der Gnade richtig? Nein, natürlich nicht. Verstehen Sie den Punkt, den ich hier machen möchte? Nur weil wir unter der Gnade sind, wird der Zehnte nicht hinfällig. Darüber hinaus haben wir in dieser Realität des Neuen Testaments, in der wir leben, sogar einen höheren Standard als nur den Zehnten. Wir erkennen, dass alles Gute, was wir von Gott haben, ihm gehört. Er ist derjenige, der dem Sämann Samen und Brot zur Nahrung gibt. Man erntet, was man sät. Man erntet, nachdem man gesät hat. Und hier ist das dritte und letzte Saatprinzip. Man erntet mehr, als man sät. Schauen Sie sich unseren Text an, Vers 10. Denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun, und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Gott hat dieses Prinzip ins Universum eingebaut. Es heißt das Gesetz der Multiplikation. Nachdem Samen gesät wurden, erhältst du sie als Ernte zurück. Und es ist immer mehr, als was man ursprünglich gesät hat. Ein praktisches Beispiel. Ich habe hier einen Maiskolben. Er ist voller Körner. Wenn ich eines dieser Körner in die Erde pflanze, wird eine Maispflanze wachsen. An dieser Pflanze werden zwischen 2 und 4 Maiskolben wachsen. Auf jedem Maiskolben befinden sich etwa 800 Körner. Denken Sie mal darüber nach. Ich habe ein Korn hingegeben und jetzt habe ich 3200 Körner. Das ist das Gesetz der Multiplikation. Ich habe genug, um wieder zu säen, um für meine Bedürfnisse und die meiner Familie zu sorgen und mit anderen zu teilen. Das hat Gott in das Universum eingebaut. Dieses Gesetz der Multiplikation besagt, wenn wir treu das verwalten, was Gott uns anvertraut hat, wird es sich vervielfältigen. Wenn wir es auf Gottes Weise tun und ihm zurückgeben, was ihm gehört, dann gilt immer, was klein beginnt, wird größer. Denken Sie an die Geschichte in Johannes 6. Jesus speist die 5000. Mit Frauen und Kindern sind es wahrscheinlich 15.000. Er nimmt das Mittagessen eines kleinen Jungen, 5 Brote und 2 Fische. Ein kleines hebräisches Happy Meal. Jesus segnet es, verteilt es an die Jünger und diese verteilen es weiter und speisen 15.000 Menschen. Außerdem sammeln sie 12 Körbe mit Resten ein. Der Junge begann mit einem Happy Meal und endete mit 12 großen Körben voller Happy Meals. Hier ist das Beste daran. Ich glaube nicht, dass der Junge dachte, dass er sein Mittagessen zurückbekommt, als er es Jesus gab. Der Junge gab sein Essen nicht, weil er dachte, dass er 12 Körbe voll zurückbekommt. Er wollte einfach ein Segen sein. Er sagte, hier, Herr, es ist nicht viel, aber du kannst etwas Übernatürliches daraus machen. Das ist die Wahrheit, nach der wir leben sollten. Wenn wir das, was wir haben, in die Hände von Jesus legen, wird es vervielfältigt. Aber der Zweck dieser Vervielfältigung ist nicht, dass wir den Zuwachs für uns selbst horten. Es geht nicht darum, unser Bankkonto zu vergrößern, nur um uns selbst zu bereichern. Vergessen Sie nicht, dass die Welt vergänglich ist. Die Dinge dieser Welt vergehen. Ich mag schöne Dinge, aber letztlich werden sie vergehen. Ich werde sie nicht mitnehmen, wenn ich in die Ewigkeit eintrete. Die einzigen Dinge, die Bestand haben, sind die, die wir für das Reich Gottes tun. Dieses Leben ist wie ein Hauch. Jesus sagte, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, sondern lieber im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Der Zweck der Vervielfältigung ist, dass wir sie ins Reich Gottes zurückführen und ein größerer Segen für unsere Mitmenschen sind.
Das war eine ausgewogene Predigt. Wohlstand ohne eine ewige Perspektive kann gefährlich sein. Unser Gott ist ein Gott des Segens. Aber die Wahrheit ist, wir sind nur eine kurze Zeit hier. Dieses irdische Leben ist wie ein Grashalm, der wächst, von der Sonne verbrannt wird und wieder verschwunden ist. Dieses irdische Leben ist im Handumdrehen vorbei. Nur die Dinge, die wir für Jesus tun, werden Bestand haben. Wenn Sie noch nicht Ihren Frieden mit Gott gemacht haben, möchte ich Sie ermutigen, es heute zu tun. Tun Sie es jetzt. Er ist reich an Barmherzigkeit für alle, die ihn anrufen. Die Bibel versichert, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Wenn Sie all diesen weltlichen Wohlstand haben und Jesus nicht, sind Sie arm. Aber mit ihm sind Sie wirklich reich. Rufen Sie heute den Namen Jesus an.
Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Baylis findest du kostenlos auf baylis-conley.de. Gott segne dich.